Wir danken dir für Jesus Christus. Wir haben ihn besungen, wir lieben ihn, wir ehren ihn. Er ist der Anfang und das Ende in unserem Leben. Vater, wenn wir jetzt auf dein Wort hören, bitten wir dich um offene Ohren, dass wir hören, was du uns sagen willst. Wir danken dir dafür. Amen. Wir nehmen unsere Plätze ein, das habt ihr schon getan. Guten Morgen, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf und Gottes Wort mit euch teilen. Es ist ein Privileg. Vielen Dank der Band für diese Lieder, die uns in die Gegenwart Gottes geführt haben, für die Lieder, die Jesus Christus erhoben haben. Es ist das Privileg der Gemeinde, Jesus Christus zu singen, ihn zu ehren und ihn zu lieben. Netzwerk Leib ist das Thema der heutigen Predigt von der Verbindlichkeit christlicher Gemeinschaft. Das Ziel dieser Predigt ist, dass wir als Gemeinde noch vermehrt Jesus Christus ehren durch Liebe zur Gemeinde. Denn die Gemeinde ist der Leib von Jesus Christus. Und wer Jesus liebt, der liebt auch die Gemeinde. Und wer die Gemeinde nicht liebt, muss sich fragen, ob er Jesus wirklich liebt. Ich werde noch mehr dazu sagen. Das Thema ist also ein innergemeindliches Thema. Es geht nicht darum, was wir nach außen tun für Jesus, sondern wie wir untereinander leben, unsere Beziehungen zueinander. Auch die sollen Jesus Freude und Ehre bereiten. Denn eine Gemeinde, die Jesus liebt und die Liebe untereinander pflegt, ist auch eine Gemeinde, die nach außen attraktiv ist und Menschen erreicht. Jesus sagt es selber, an der Liebe, die wir untereinander haben, werden Menschen erkennen, dass Jesus Christus Herr ist. Wir sind eine Individualgesellschaft. Man spricht auch von der Ich-AG, die heute gelebt wird. Die Welt ist voll von Scheidungen, geschieden voneinander, in Ehe, in Familie, in Freundschaften, geschieden von der Natur, geschieden von der Geschichte, geschieden von Gott. Vieles, das eigentlich zusammengehört, ist heute getrennt. Aber die Gemeinde stellt das Gegenteil dar. In der Gemeinde wird nicht geschieden, getrennt. In der Gemeinde wachsen Menschen zusammen, weil sie Jesus Christus lieben. Denn je näher wir zu Jesus Christus kommen, umso näher kommen wir aufeinander. Also die Liebe in der Gemeinde untereinander ist auch ein Zeichen der Liebe zu Christus. Sünde bedeutet ja Trennung, Trennung von Gott. Und wenn wir von Gott getrennt sind, ist es auch in der Regel so, dass wir voneinander getrennt sind. Aber wenn Menschen zurück zu Gott finden, finden sie auch zueinander. In Ehe, in Familie, in Gesellschaft und auch ganz besonders in der Gemeinde. Eine kurze Geschichte als Einstieg in dieses Thema. Eine Grundschullehrerin fragt zu Beginn der Religionsstunde die Kinder: Wer von euch möchte einmal in den Himmel kommen? Es sind noch Kinder, zweite, dritte Klasse, und alle Hände schießen nach oben. Alle, nein, nicht ganz alle. Ein Junge, Sven, hat seine Hand nicht hochgehalten. Und die Lehrerin, völlig erstaunt, sagt: Ja, Sven, du willst nicht in den Himmel kommen. Dann sagt Sven, dieser Bengel: Natürlich will ich in den Himmel kommen, aber doch nicht mit diesem Haufen da. Und hat auf seine Kollegen gezeigt. Mag sein, dass die örtliche Gemeinde manchmal auch nicht unbedingt motivierend ist, für mich in den Himmel zu kommen. Und dass ich sage, wenn ich einmal im Himmel bin, werde ich mir eine andere Ecke aussuchen. Nicht unbedingt dort, wo diese Leute sind, mit denen ich über Jahre oder mein Leben lang zusammen gewesen bin. Es ist wahr, in der Gemeinde haben wir manchmal auch Schwierigkeiten miteinander. Manchmal Spannungen und auch schon Trennungen haben wir erlebt. Aber unser Platz ist in der Gemeinde. Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind in einer lokalen Gemeinde verwurzelt. Wisst ihr, der Weg zu Gott, er führt über Jesus, aber er führt auch über die örtliche Gemeinde. Wer sich zu Jesus Christus wendet, bekehrt, der wird auch sich zur Gemeinde bekehren. Das ist fast die zweite Bekehrung. Denn die kleinste Gemeinde hat eine großartige Verheißung. Lukas oder Jesus sagt: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Jesu kostbarstes Eigentum ist nicht der Himmel, ist nicht sein Thron, ist seine Gemeinde. Für seine Gemeinde hat Jesus sein Leben gelassen, ist ans Kreuz gegangen. Wir sind als Individuen äußerst kostbar und wir betonen das immer wieder, dass wir wertvoll und großartig gemacht sind und das ist wahr. Aber Jesus ist für die Gemeinde gestorben. Er will eine Gemeinde, ein Volk und nicht Individualisten. Jetzt möchte ich den Text lesen, euch allen wohl gut bekannt und dann einige Gedanken dazu weitergeben. Denn aus 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 12 bis 27, denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, umkleiden wir mit ganz besonderer Ehre. Und die wenig ansehnlich sind, die gibt es scheinbar auch im Leib, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, um dem geringeren Glied höhere Ehre zu geben, auf dass keine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Soweit der Text. Woher hat Paulus das Bild vom Leib? Wir kennen alle die Einsetzung des Abendmahls, die Worte, die wir immer wieder hören, wenn wir das Abendmahl nehmen. Dort sagt Jesus: Und er nahm das Brot, dankte es, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus vor dem Weg ans Kreuz nimmt dort das Brot im Rahmen des Passafestes und gibt dem Brot eine neue Bedeutung. Und er sagt: Dieses Brot stellt meinen Leib dar und der wird heute gebrochen werden. Und ihr dürft von diesem gebrochenen Leib essen. Das ist mein Leib für euch. Und wenn wir das Abendmahl einnehmen, nehmen wir eigentlich den Leib von Jesus Christus auf. Und jedes, das das Mahl nimmt, hat ein Teil des Leibes Christi und bildet so ein Teil des Leibes Christi. Und zusammen bilden wir den ganzen Leib Christi. Der Kelch im Abendmahl steht für das Blut. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Durch das Trinken des Kelches gibt uns Jesus Anteil oder schenkt uns das Heil, die Vergebung der Sünden. Und eigentlich nehmen wir auch sein Blut in uns auf. Und wir können sogar sagen, die Gemeinde oder in der Gemeinde fließt dasselbe Blut. Das Blut, das in dir und in mir fließt, die wir Gotteskinder sind, symbolisch fließt in der ganzen Gemeinde. Glaubende Christen sind mit Jesus verwachsen und stehen in einer Blutsverwandtschaft mit ihm. Das gleiche Blut fließt in allen Gotteskindern. Jesus sagt es auf andere Weise ein zweites Mal. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und er sagt dann, wenn ihr mit mir verbunden seid, dann bringt ihr viel Frucht. Auch das ist eine Verbindung, eine verwachsene Verbindung. Nicht ein Klettverschluss, nicht ein Knopfverschluss, den man zutun und auftun kann, sondern da ist verbunden. Da kann man nicht lösen. Wenn man löst, dann wird gestorben. Und so sind wir als Christen, sollen wir als Christen miteinander verbunden sein. Und aus diesen Gedanken kommt Paulus auf das Leibesbild. Er sagte dann, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Darum müssen wir die Einheit nicht mehr gewinnen. Sie ist uns geschenkt. Wir gehören alle zu Christus und sind vereint in einem Leib. Unsere Aufgabe, deine und meine, ist es, diese Einheit zu bewahren. Da sagt uns Paulus, so ermahne ich euch nun, er ist in Gefangenschaft, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr eurer Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung. So wie wir die Vergebung im Glauben annehmen, dass wir wiederhergestellt sind durch die Vergebung unserer Sünd, so dürfen wir auch glauben, dass wir als Glieder einen Leib bilden und alle Anteil aneinander haben. Der Leib, das Leibesbild ist keine ausgeklügelte Theologie, nein, es ist eine Tatsache, eine geistliche Tatsache. Natürlich geht der Leib Christi weit über die Gemeindegrenze hinaus. Alle Christen weltweit bilden einen Leib, aber der wird dargestellt durch einzelne lokale Gemeinden. Und dort soll diese Liebe und diese Verbundenheit miteinander sichtbar werden, dargestellt werden. Das ist euch allen sicher schon so gegangen, wenn ihr in eine andere Gemeinde kommt, in ein anderes Land, anderer Kontinent, Asien, Afrika, Amerika, wenn wir unter Gotteskindern sind, wir nehmen wahr, derselbe Geist, dieselbe Liebe, derselbe Gott. Ich möchte einige Gedanken jetzt zum Leib sagen. Ich habe dazu das Bild von Leonardo da Vinci gewählt, der hat den Mensch dargestellt. Jeder Körper ist ein exzellentes Kunstwerk. Auch noch wenn er krank oder behindert ist, ist er immer noch absolut ein Wunderwerk, eine geniale Sache. Schon David hat gesagt, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Hier spricht David von sich. Aber dieses Bild des Leibes gilt auch für die Gemeinde. Auch als Gemeinde dürfen wir sagen, wir sind wunderbar gemacht. Die heutige Predigt ist ein Plädoyer für einen attraktiven Leib Christi, für eine attraktive Gemeinde. Christus soll sich über seinen Leib, über seine Gemeinde, auch hier in Frutigen, immer wieder freuen können und durch ihn geehrt werden. geehrt werden. Und durch diesen Leib sollen dann Menschen, die noch nicht dazugehören, berührt werden, erkennen, dass Gott und Jesus Christus wirklich sind. Die Gemeinde ist natürlich viel mehr als ein Verein. Wir bilden zwar auch einen Verein, um der juristischen Form gerecht zu werden, aber die Gemeinde ist viel mehr als ein Verein. Vereine werden von Menschen gebildet, welche gleiche Interessen verbindet. Der Hundeverein, der Frauenverein, der Samariterverein. Ich gehe in einen Seniorenturnverein und dort kommen wir jeden Montagabend zusammen. Wir spielen, wir machen Übungen, aber am Dienstag bis Sonntag haben wir keine Kontakte. Es geht uns nichts an, was der andere tut. Wir haben diese 2 Stunden am Montagabend. Aber ganz anders in der Gemeinde von Jesus Christus, die der Leib Christi ist. Die Glieder haben Anteil aneinander. Sie öffnen das Herz füreinander. Natürlich sind wir nur Menschen und zum Teil äußerst verschieden. Auch die ersten Jünger waren sehr unterschiedlich und manchmal sogar zerstritten. Verschiedentlich handelten sie aus purem Egoismus. Aber je länger die Jünger mit Jesus unterwegs waren, umso mehr wurden sie Jesus ähnlich. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dort wird immer wieder erwähnt, und die Jünger waren einmütig, eines Herzens miteinander versammelt. Da ist über 3 Jahre aus einer zerstrittenen Gruppe, aus Individualisten, aus Egoisten, ist ein Team geworden. Und Jesus war der Herr dieses Teams. Und sie haben in Einheit zusammen gebetet, in Einheit zu Gott gerufen und erlebt, wie Menschen dann zum Glauben kamen. Einmütig versammelt. Eine ganz schlechte Frage. Über die Jahre, die du jetzt in der Gemeinde verbracht hast, bist du der Gemeinde näher gekommen? Sind wir einander näher gekommen? Oder ist es im Gegenteil so, dass ich am Anfang verliebt bin in die Gemeinde und mehr ich die Brüder und Schwestern kennenlerne und dann mehr und mehr Distanz nehme? Oft ist es eher so. Am Anfang ist die Gemeinde ohne Flecken und Tadel. Und nach 10 Jahren, ja, da habe ich schon viele kennengelernt und gemerkt, dass nicht alles so ist, wie es nach außen scheint. Ist die Liebe geblieben in deinem Herzen zur Gemeinde? Ich werde noch einige andere Fragen stellen. Ich bin zwar nicht Mediziner und weiß nur oberflächlich über den Leib Bescheid, aber dass er ein Kunstwerk ist, das habe ich längst entdeckt. Wer beginnt, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das Zusammenspiel der Organe, der Glieder ist genial. Der Herz-Lungen-Kreislauf, wie da der ganze Körper, jede Zelle mit Sauerstoff versorgt wird, das ist ein Wunder. Das Zusammenspiel der Muskeln, der Bänder und Sehnen. Für jedes Lächeln brauchst du Muskeln, für jede Träne brauchst du Muskeln, für jede Handlung brauchst du Muskeln. Und wenn diese Impulse nicht kommen, dann wird nicht mehr gelacht, dann wird nicht mehr geweint. Die verschiedenen Organe zur Versorgung des Leibes, die eingebauten Filter, die Fähigkeit zur Fortpflanzung, die Entwässerung, die Ausscheidung. Wow, das ist, wenn das funktioniert, ist das alles so genial. Und wenn es irgendwo klemmt, das wissen wir alle, dann ist plötzlich der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen. Mediziner sprechen von 12 Organsystemen, 100 Gelenken, 656 Muskeln, 206 Knochen und so weiter, 90.000 Kilometer Blutadern, damit jede Zelle versorgt wird. Und das sind Milliarden Zellen. Und keine Zelle bleibt unversorgt. Das Gehirn, das ganze Nervensystem mit den Botenstoffen, ein Wunder für sich. Das Immunsystem, die Drüsen, die diese Stoffe senden, damit die Dinge passieren, wie sie passieren müssen. Alle Organe unterstützen sich gegenseitig, ergänzen sich, wenn nötig, übernehmen Stellvertreterfunktionen. Einem solchen Kunstwerk soll die Gemeinde von Jesus Christus gleichen. Achtung vor Separatismus. Apropos Individualismus, wenn ein Glied beginnt zu wuchern im Körper, ist das sofort sehr beängstigend. Es gibt zwar die gutartigen Tumore, Aber es gibt auch die bösartigen Tumore. Wuchern im Leib. Die Ischage in der Gemeinde ist eine Gefahr für den Leib. Ein vom Körper getrenntes Glied hat null Überlebenschancen. Null. Es stirbt. Ein noch größeres Wunder ist der Geist im Leibe. Und wenn der Geist den Leib verlässt, das ist unter anderem dann der Fall, wenn wir sterben, dann zerfällt der Körper in Staub und Asche und das ganze Wunderwerk erlischt und ist nicht mehr. Einige Anwendungsgedanken. Im Körper ist kein Teil überflüssig. Keiner kann zum anderen sagen, ich brauche dich nicht. Alle sind wir aufeinander angewiesen. Das Kranke soll geheilt werden und nicht abgeschnitten werden. Das Unbequeme nicht separiert, sondern integriert werden. Jedes Teil hat seine Bedeutung, ob die Funktion sichtbar ist oder nicht. Das Auge kann nicht laufen, wir haben es gehört, der Fuß nicht sehen, der Arm nicht schmecken. Auf uns Gemeindeglieder übertragen. Einer kann trösten und auferbauen. Ein anderer ist zum praktischen Dienst begabt. Einem Dritten gelingt es, besonders gut mit fremden Menschen über Jesus zu reden. Und sie kommen zum Glauben. Es können nicht alle gleich gut, müssen sie auch nicht. Jeder muss seine Funktion im Leib wahrnehmen. Andere erkennen die Tiefen des Wortes Gottes und können Anteil schenken den anderen. Andere sind Organisationstalente. Andere können zuhören und Anteilnahme schenken. Wiederum andere können reinigen und sauber machen und sehen die Details, die sonst niemand sieht. Auch die unsichtbaren Glieder sind wichtig. Wer kann überleben ohne einen funktionierenden Herzmuskel? Das Herz, 10.000 Schläge, 100.000 Schläge pro Tag, 100.000 Schläge pro Tag. 5.000 Liter Blut werden in deinem Körper pro Tag umgewälzt. Kein Batteriewechsel, keine Ersatzteile, 80, 90 und mehr Jahre arbeitet das Herz unsichtbar und ist so elementar. Ich vergleiche manchmal Menschen in der Gemeinde, die beten, die ringen, die immer da sind, die besuchen. So viel wird getan im Verborgenen von Männern und Frauen, die an Jesus Christus glauben. Es ist so essentiell, dass der Körper funktioniert. Ohne Gebet kann letztlich keine Gemeinde überleben. Jedes Glied erfüllt seine Aufgabe und so wächst der Leib, sagt Paulus. Er baut sich auf in Liebe, bis der Leib den vollkommenen Menschen Christus abbildet. Die Menschen sollen Christus an der Gemeinde erkennen, so wie ihr funktioniert als Gemeinde. Da sollen die Menschen sagen, das ist Christus ähnlich. Es scheint, dass da Christus das Haupt ist und durch diese Gemeinde wirkt innerhalb und auch durch die Gemeinde nach außen. Lasst mich einige kurze Gedanken zum Kopf des Leibes sagen. Das Haupt ist natürlich Christus selber. Er ist das Haupt des Leibes, die unverzichtbare Leitungs- und Koordinationszentrale. Er ist der Taktgeber, der Auftraggeber. Er hat die Übersicht, den Plan, das Ziel. Wenn die Verbindung mit dem Haupt unterbrochen wird, sind wir gelähmt. Die Kirche ohne lebendige Verbindung zu Christus. Eine Kirche ohne Christus ist nicht Kirche, ist nicht Leib. Eine Kirche ohne Christus, eine Gemeinde ohne ihn, verkommt zur Marionette des Zeitgeistes. Da werden gute Gedanken gewälzt, aber es hat keine Bedeutung mehr. Die Verbindung mit dem Haupt lässt die Gemeinde Christi agieren, in Liebe handeln und wird zum ausführenden Organ des Willens Christi hier auf dieser Erde. Losgelöst von Christus sind wir als Gemeinde bedeutungslos. Darum sagt Paulus, lasst uns in allem auf Christus ausgerichtet sein. Von ihm her wird der ganze Leib in einer Einheit zusammengefügt. oder in Hebräer Kapitel 12, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aufschauen auf Jesus als Gesamtleib und auch als Individuum, als einzelner Christ. Der Leib Christi kann nicht verborgen bleiben. Wir wissen es, lange Zeit gab es Herren, die waren oben, und Sklaven oder Leibeigene, und die waren unten. Ein Bauer heiratete einen Bauer, ein Freier eine Freie, ein Sklavin war verpflichtet, eine Sklavin zu heiraten, ein Reicher eine Reiche und so weiter. Das war lange Zeit im Mittelalter so, und auch zur Zeit Jesu war es so. Schuster, bleib bei deinem Leist, ein geflügeltes Wort. Jesus aber schuf eine neue Ordnung. Im Leib von Jesus herrscht nicht mittelalterliches Clan- und Klassendenken, sondern Liebe, Annahme und Vergebung. Die ersten Christen vergaßen bei der Witwenversorgung, die sie aufgenommen hatten, die griechischen Witwen. Die meisten Christen waren Judenchristen, und sie haben vor allem den judenchristlichen Witwen gedient. Dabei hat es auch griechische Witwen und andere Witwen, die nicht aus dem Volk der Juden zum Glauben an Jesus gekommen waren. Und die Judenchristen haben nun diese ganz schlicht übersehen. Sie haben gesagt, der Judenchrist ist mir näher als der griechische Christ, und haben die griechischen Juden nicht versorgt. Und dann begannen die zu reklamieren und haben den Aposteln gesagt, hey, bei uns stimmt etwas nicht. Ihr versorgt die jüdischen Witwen, aber die griechischen, die gehen leer aus. Das kann doch nicht sein im Leib von Christus. Und dann mussten die Apostel Ordnung schaffen in der Gemeinde, damit auch die griechischen Witwen versorgt werden. Und da wurden Diakone gewählt, damit die Diakone die Übersicht haben und alle versorgt werden, nicht nur eine Klasse oder eine Gruppe oder eine Ethnie. Auch zur Zeit von Jakobus, der Briefschreiber im Neuen Testament, musste Ordnung gemacht werden, weil in den Gemeinden im ganzen asiatischen Raum, da war es so, dass wenn ein Reicher sich bekehrte und in die Gemeinde kam, da wurde ihm ein Sofa hingestellt, ein Sonderplatz am besten Ort im Lokal der Gemeinde, und er musste sich dorthin setzen. Und dann kam ein wiedergeborener Bettler oder ein Sklave. Und dem haben sie gesagt, du, dort hinten ist ein Schemel, setz dich dort und sei still und verhalte dich ruhig. Und Jakobus muss sagen, hallo, das stimmt nicht in der Gemeinde. Es gibt keinen Unterschied zwischen reich und arm. Wir sind alle gleich. Doch Jesus Christus saß plötzlich der Sklave mit dem Herrn, vielleicht sogar mit seinem Gutsbesitzer, am selben Tisch, und sie aßen miteinander das Abendmahl. Das war revolutionär. Das war man sich nicht gewöhnt. Die Herren essen als Herren und die Sklaven als Sklaven. Und Jesus führt nun Sklaven und Herren zusammen. Durch Christus Brüder geworden, Schwestern geworden, Juden, Heiden, Sklaven, Männer, Frauen, alle ein Leib. Ein Sklave gleichwertig seinem Herrn, ein Knecht gleichwertig dem Besitzer. Was für uns heute selbstverständlich ist, war damals ein Skandal. Paulus muss lehren den Gläubigen, hey Männer, ihr sollt eure Frauen lieben. Die Frauen waren oft auch nur Halbsklavinnen und Dienerinnen, zuständig für Fortpflanzung und Ernährung, aber genossen keine Liebe. Und Paulus sagt, das ist nicht richtig bei euch Christen. Ihr Männer, ihr liebt eure Frauen, wie Jesus Christus die Gemeinde geliebt hat. Da wurden die Knie der Männer weich und sie spürten, ich brauche Gott, damit ich das tun kann. Gläubige Herren begannen, ihre Sklaven wie Menschen zu behandeln. Revolutionär damals. Menschen wurden nicht mehr wie Tiere behandelt, sondern wie Menschen. weil Jesus Christus im Leben Wohnung genommen hatte in der Gemeinde. Ein Stück Himmel kam auf die Erde durch Jesus Christus. Von der Christengemeinde in Rom wird in Nachschlagewerken berichtet, dass sie zum Vorbild für den römischen Staat wurde. Bei den Römern, die Armen blieben arm, die Kranken krank. Die Toten wurden kaum begraben, nur verscharrt. Ganz im Gegenteil zu den Christen. Die spießen die Hungernden. Sie pflegten die Kranken, nicht nur in der Familie. Sie begruben die Toten. An diesem Handeln erkannten die Römer im 3. Jahrhundert, was Christus bewirkt in den Menschen. Und später wurde der ganze römische Staat christlich. Die Qualität und Wahrhaftigkeit des christlichen Glaubens wird sichtbar am Handeln der Gemeinde. Einige Schlussgedanken, um uns zum Nachdenken anzuregen, einige auch unangenehme Fragen. Wo Christen zusammenkommen, herrscht ein anderer Geist, der Heilige Geist. Wachsen wir als Lokalgemeinde zusammen oder bleiben wir von der Gesellschaft geprägte Individualisten? Haben wir noch lebhaftes Interesse aneinander über persönliche Beziehungen und Freundschaften hinaus? Was bedeuten wir uns? Oder bewegen wir uns immer nur in unserem kleinen Kreis von Beziehungen und Bekanntschaften? Oder gehen Ältere auf Jüngere, Jüngere auf Ältere zu? Nehmt ihr wahr, dass ihr dazugehört? Was bedeuten wir einander? Freuen wir uns noch übereinander? Freust du dich am Sonntagmorgen, wenn du deinen Bruder, deine Schwester siehst? Manchmal leide ich in meiner Gemeinde, wo ich Mitglied bin, dass wir gehen aneinander vorbei, als würden wir uns nicht kennen. Ich sehe da irgendwo einen Freund und auf den steuere ich zu. Und 10 Menschen, die vielleicht einsam sind, die bleiben einsam und werden nicht gegrüßt. Erkundigen wir uns noch nach dem Gottesdienst, wie es uns geht? Sind wir füreinander, nicht nur in diesem engen Freundeskreis, sind wir füreinander Ermutiger, Segner, Helfer? Geschieht durch dich und durch mich Stärkung in der Gemeinde, Unterstützung, praktische Hilfe im Leib? Hat unsere Liebe Hände und Füße auch für Randleute und Fremde in der Gemeinde? Spüren Randleute die Verbundenheit untereinander, die wir haben als Gemeinde? Und werden sie quasi hineingenommen? Oder wiederum gehe ich am Sonntag nach dem Gottesdienst auf meinen Freund, meine Freundin, meinen Bruder, meine Schwester, die ich so gut kenne, und die anderen sind mir völlig egal. Achten wir uns gegenseitig, auch wenn wir ganz andere Hintergründe, ganz andere Berufe, ganz andere Beziehungen haben. Freuen wir uns noch miteinander am Erfolg des Nächsten? Identifizieren wir uns mit dem Schwachen in der Gemeinde? Mit dem Behinderten, der Behinderten? Leiden wir noch mit den Leidenden? Trauern wir noch mit den Trauernden? Auch hier habe ich manchmal bei Beerdigungen ein ungutes Gefühl, wenn ein Glied der Gemeinde begraben wird, vielleicht ein Randglied der Gemeinde, und von der Gemeinde kommen dann noch 3 Personen, die sich da Zeit genommen haben. Da stirbt einer, der Gemeinde scheinbar egal. Ja. Ist dieser Leibgedanke Teil unserer Gemeinschaft? Oder sind wir doch uns selber so wichtig, dass nur noch meine Dinge die Agenda bestimmen? Oder bestimmt auch jemand aus der Gemeinde und kann der in deine Agenda hineinsprechen? Oft kennen wir unsere eigenen Geschwister nicht. Wir sollten uns kennenlernen. Geht auf Geschwister zu, auf Brüder, auf Schwestern, auf Junge, auf Alte, mit denen ihr noch nie gesprochen habt. Auch Geschwister aus Nachbargemeinden. Wie gehen wir mit Christen anderer Denominationen um? Anderer Hautfarbe, einem anderen Couleur? Lieben wir sie? Genießen sie unsere Aufmerksamkeit und unsere zuvorkommende Liebe? Wie schnell sind wir versucht, kritisch über die Gemeinde zu reden? Lasst uns heute den Entschluss fassen, nicht kritisch über die Gemeinde zu reden, sondern dass wir unser Leben hineingeben in die Gemeinschaft, in diesen Leib Christi, den wir als frutige Geschwister bilden und darstellen. Und den Jesus liebt, für den er sein Leben gegeben hat. Und diesen Leib, den er braucht, als Vorbild für die Menschen, die nicht in die Gemeinde kommen. Und diesen Leib, den er braucht, damit andere Menschen zum Glauben kommen. Gottes Liebe in der Gemeinde abbilden. Darum ist die Gemeinde einzigartig. Darum ist die Gemeinde Hoffnung für die Welt. Wie die Römer damals gesehen haben, was die Christen taten, sollten heute die Menschen außerhalb der Gemeinde sehen, was diese tun, diese Männer und Frauen, diese Gemeindeglieder, das ist ja vorbildlich. Ich weiß von einer Gemeinde, da kam die politische Gemeinde in arge Schwierigkeiten, in größte Nöte. Und eine Lokalgemeinde, eine stattliche Gemeinde hat viel dazu beigetragen, dass die Gemeinde aus diesen schwierigen Situationen herauskam. Lasst es mich so sagen, Zinzendorf hat dieses Lied geschrieben, Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Und dann sagt er, kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund. Schwöret eurem Überwinder Liebe und Treue aus Herzensgrund. Und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, oh, so flieht um die Wette, bis sie Jesus wieder stärkt. Ich glaube, Jesus will die Liebe innerhalb auch eurer Gemeinde stärken, damit diese Gemeinde Leib Christi ist und entsprechend hier in dieser Region agiert. Jesu vergossenes Blut macht uns frei von allen sozialen Eitelkeiten. Jesus hat die Trennung zu Gott überwunden und die Trennung zwischen den Gliedern. Wisst ihr, eine solche Gemeinde, die solche Liebe übt, wird nicht einmal vom Totenreich überwunden. Und sie wird einmal siegreich im Himmel einmarschieren, ähnlich wie die Gemeinde in Philadelphia. Und da wird Jubel und Freude sein, wenn sie ihren Retter Jesus Christus sieht. Gottes Geist will unser Denken erneuern. Seid gesinnt, wie Jesus Christus gesinnt war, lehrt uns auch Paulus. Wenn wir ein Anliegen haben, Unzufriedenheit mit der Gemeinde, lasst uns das nicht miteinander besprechen, sondern lasst es uns machen wie die griechischen Witwen. Die gingen zu den Aposteln und haben gesagt, hey, das stimmt nicht in der Gemeinde, so darf es nicht sein. Und die Apostel haben dann für das Richtige geschaut. Zum Schluss, nicht aufgeben, dranbleiben. Wir sind zwar nicht unbedingt in den Sanddünen zu Hause, bei uns sind es eher die Schneeberge. Ich habe jetzt eine Sanddüne gewählt. Es ist nicht immer einfach, dort nach oben zu marschieren. Man sinkt immer ein, ähnlich wie im Schnee. Und der Heilige Geist ermutigt uns, gib nicht auf, deinen Nächsten in der Gemeinde zu lieben. Gib nicht auf, über deinen engen Kreis hinauszugehen und immer wieder Frauen und Männer zu ermutigen, zu erfreuen, mit ihnen zu beten, mit ihnen auch Leid zu teilen. Wer nicht aufgibt, wird am Ziel ankommen. Es ist im Glauben genau gleich. Gib nicht auf, jage diesem Ziel nach und kämpfe den guten Kampf. Paulus sagt es, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ich denke, wir haben die Botschaft verstanden. Ich möchte zum Schluss noch beten und ich stehe auf dazu. Es ist auch so, dass in vielen Gemeinden immer wieder auch Verletzungen geschehen sind, Menschen übergangen worden sind. Menschen aus der Gemeinde geschieden sind. Es hat so viele Gemeinden verletzt. Ich habe so viele Menschen getroffen in meinem Dienst, die kamen nicht mehr in der Gemeinde und haben aufgeführt, wer schuld ist an ihrem Wegbleiben. Das ist äußerst traurig. Jesus führt zusammen. Und ich möchte einfach noch sagen, wenn du verletzt bist, verletzt wurdest durch die Gemeinde, du darfst vergeben und dich neu hineingeben in die Gemeinschaft des Gottesvolkes, hier in die Gemeinde. Jesus will dein Herz heute Morgen heil machen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen wirkst. Wir haben erkannt, wie du dir die Gemeinde vorstellst, wie sie funktioniert, sich ergänzt, hinaus wirkt in die Gesellschaft. Aber damit sie wirksam wirken kann, ist innere Heilung nötig. Segne diese Gemeinde hier in Frutigen und lass sie ein herrlicher Leib sein, dein Leib, der in die Täler und auf die Höhen wirkt, dass viele Menschen zum Glauben an dich kommen. Ich danke dir dafür. Wir geben dir die Ehre, wir hören auf dein Wort und wir wollen deinem Wort gehorchen. Amen.